Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories, der Podcast Geschichten direkt ins Ohr. Heute mit Sarah O'Connor.
Hallo.
Und Simone Finkenwirt.
Hallo.
Und wie immer starten wir mit Lyrik.
Abends war es am schönsten. Den Lichtstreif der untergehenden Junisonne für immer festzuhalten, verbrachte ich Stunden um Stunden vor Leinwand und Landschaft. Ein Weg ohne Ende. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gedicht Rückblick, Einsicht, Ausblick von Robert Gernhardt. Es ist wunderschön und wer es in Gänze lesen möchte, der kann dieses tun in dem wunderschönen kleinen Gedichtband Gedichte für ein gutes Leben, welches wir natürlich bei uns
vorrätig haben,
ganz genau. Und jetzt geht's auch schon los mit dem ersten Buch, liebe Simone.
Ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich habe dieses Buch vor 2 Tagen beendet und ich suche tatsächlich immer noch nach den richtigen Worten, denn es ist ein Schwergewicht im doppelten Sinne. Ocean Vuong, der Kaiser der Freude, aus dem Englischen übersetzt von Anne-Christine Mittag und Nikolaus Stingel. Ist im Hansa Verlag erschienen und vielen ist der Autor bekannt. Er war ja mit seinem Debüt Auf Erden sind wir kurz grandios, ist er ja sehr bekannt geworden,
ja.
Wurde gefeiert und alle haben ihn gern gelesen. Ich zu meiner Schande nicht,
muss ich gestehen.
Ich auch nicht. Weil es ist ja tatsächlich dann manchmal so, wenn ein Buch von alleine fliegt, dann lassen wir es los und kümmern uns um die Bücher, die ein bisschen Unterstützung brauchen.
Sehr schön gesagt.
Insofern bin ich unvoreingenommen in sein neues Buch gestiegen und ich bin begeistert, ich bin beeindruckt. Worum geht es? Es geht um Hai, der ist 19 Jahre alt, Vietnamese, wie sein Autor, und Hai hat seinen College-Abschluss nicht gemacht in New York, ist auch den Tabletten verfallen und kehrt jetzt nun nach Hause zurück. Läuft er eher ziellos durchs Leben und sagt dann eines Tages zu seiner Mama: Du, ich habe ein Studium, ich habe einen Studienplatz für Medizin in Boston, ich mache mich jetzt auf den Weg dorthin. Und die Mutter ist natürlich hellauf begeistert, aber unser Hai wird diese Reise dorthin nie antreten. Er tut einfach nur so, um seine Mutter nicht ein zweites Mal zu enttäuschen. Und wir folgen diesem jungen Mann, der gleich anfangs auf einer Brücke steht, unter ihm der Fluss, und er möchte sich dort hineinstürzen, ist kurz davor und dann, halt, rettet ihn eine ältere Dame mit ihrer Wäsche, das ist Grazina. Sie kommt ursprünglich aus Litauen, lebt ganz allein in so einem wirklich fast, ja, verfallenen Haus, und sie bittet ihn dann zu sich und sie merkt auch gleich, dass es dem Jungen nicht gut geht, gibt ihnen auch einen wirklich interessanten Ratschlag, denn wenn es einem nicht gut geht, helfen 2 Dinge. Zum einen, einfach sich ein Brötchen zu nehmen und drauf rumzutrampeln. Und die andere Geschichte, die mich auch sehr berührt hat, ist, dass in Litauen sagt es ein Brauch, dass Möhren Glücksboten sein sollen. Denn Möhren wachsen ja unten in der Erde und obwohl es dunkel ist, sind sie ja hellleuchtend und sie haben das Licht. Und das isst man dann.
Wie schön. Und oder? Ich liebe Möhren.
Ja.
Das trifft sich ja sehr gut.
Toll.
Toll.
Unser junger Mann, Hai, bleibt dann bei ihr, weil sie sagt, sie braucht tatsächlich jemanden, der sich um sie kümmert. Grazina ist, glaube ich, um die 80, dement und hat manchmal auch so kleine Episoden, in denen sie alles vergisst, nicht mehr weiß, wo sie ist, und dann fügt sich aber unser Held ganz, ganz feinfühlig mit hinein und wir stehen plötzlich im Krieg mit den beiden. Ne? Also er hebt nicht die Hand und sagt, du Grazina, was du jetzt gerade hier machst, ist komplett falsch. Nein, er geht mit dieser Frau mit. Ganz beklemmend fand ich die Szene, wie sie in die Badewanne steigen und dann so tun, als wären sie in so einem Panzer unterwegs. Also es ist irgendwann geht den beiden aber so ein bisschen auch das Geld aus und Hai entdeckt in so einem Imbiss seinen Cousin Sony wieder und durch Sony bekommt er dann einen Job in diesem Imbiss, wo er auf wirklich unterschiedliche Figuren oder Menschen trifft. Und das zeichnet für mich auch die Literatur von Ocean Vuong aus, also jetzt in diesem Buch, dass er sich gerade den Menschen widmet, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind, und dabei zeigt, wie sie staucheln müssen, wie sie kämpfen müssen, wie sie Tapferkeit zeigen. Und auch das Wort Solidarität wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Wir erleben allerhand in diesem kleinen, das ist ja kein Bistro, also in diesem Schnellimbiss, wie auch so wirklich so Fertiggerichten schmackhafte Dinge angepriesen werden. Jeden Tag ist dort Thanksgiving, sagen sie, das ist ihr großer Spruch, und dennoch werden sie natürlich auch von der Welt draußen eingeholt, denn wir haben die Rezession, wir schreiben das Jahr 2009 und es gibt auch noch keine Handys beispielsweise, so Smartphones, Handys schon, aber keine Smartphones. Und was der Autor hier macht, ist, er zeichnet ein Gesellschaftspanorama und webt das tatsächlich auch in sehr starke Bilder ein. Also eine Rezendentin meinte, es wäre zu bildstark, zu metapherschwer. Das habe ich nicht so empfunden. Ich fand die Sprache unglaublich gewaltig, einnehmend und schlau. Und ich habe jetzt einfach mal, wie ich das mal gerne mache, eine Stelle gefunden, damit man irgendwie auch das Gefühl bekommt, was ich genau meine mit seinem "Er erzählt so, ja, so klug". So, jetzt blätter ich gerade mal hier. Hatte ich denn die Stelle? Habe ich gestern Abend gerade vorgelesen? Ja. Die Leute haben bloß Angst, dass die anderen auf sie herabschauen. Sie verurteilen und so. Angst, dass jemand ihren hirnrissigen Fake-Panzer durchschauen könnte, den sie ihr ganzes Leben lang um sich hochgezogen haben. Und wofür? Um die beschissene Ruhe zu kriegen, während ein Haufen Leute, die einen für Gott halten, in einen Kugelhagel marschiert? Siehst du das nicht? Wir erzählen uns alle irgendeine Geschichte, sonst könnten wir es doch gar nicht ertragen, am Leben zu bleiben und uns abzurackern, bis wir unter der Erde sind, wie Grandma. Zitat Ende. Das sagt Hai seinem Cousin Sony, der gerade wirklich zutiefst traurig ist und gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Es ist keine Komödie, es ist ja doch ein sehr ernstes Thema, und trotzdem finde ich da ganz viel Licht und auf die zwischenmenschliche Art und Weise, also die ist ja so stark, ganz, ganz viel Wärme. Und das ist ein Buch, da rauscht man durch, aber es ist ein Buch, für das man sich auch Zeit nehmen sollte, was einen dann mit Haut und Haaren verschlingt. Und ja.
Wahnsinn, unglaublich schön. Ich sehe, dass du da wirklich einige Post-its in dem Buch hast. Also es gäbe wahrscheinlich sehr viele Stellen, die du dir jetzt gut vorlesen könntest. Und ich wollte dich noch mal zum Titel fragen. Mhm. Der Kaiser der Freude. Ich finde, das klingt schon wunderschön. Ist damit auch vielleicht der Hai gemeint?
Nein, ist nicht. Es bezieht sich, es gibt auch viele Episoden, und in der einen Stelle geht es quasi darum, wie das Schweinefleisch nach Japan gekommen ist.
Okay, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Wunderschön, Simone.
Es ist, es ist wirklich ganz, es ist fantastisch.
Eins deiner absoluten Herzensbücher.
Ja, es ist jetzt schon eins meiner Jahreshighlights.
Wow, ja. Das ist toll. Okay, dann gucke ich mal, was ich dabei habe. Also, das ist definitiv auch ein Highlight meines bisherigen literarischen Jahres. Das neue Buch der Autorin Rachel Kushner, See der Schöpfung. Das ist kürzlich auf Deutsch erschienen. Und Rachel Kushner entzieht sich im Prinzip immer Genrezuschreibungen in ihren Büchern. Ah. Und in diesem neuen Buch könnte man meinen, sie hätte einen Agenten-Thriller geschrieben. Allerdings nur vordergründig. Worum geht's? Es geht um eine junge Agentin, Anfang 30 ist sie ungefähr, Ex-CIA-Spionin, ist aber ohne, quasi, wir wissen nie, wer ihr Auftraggeber ist, und sie ist unterwegs in Frankreich, in Südfrankreich, auf dem Land, und zwar ist ihr Auftrag, eine Gruppe, eine Kommune zu infiltrieren, Und im Prinzip die Menschen der Kommune dazu zu bringen, eine gewaltsame Aktion zu begehen, damit sie dann festgenommen werden können. Also richtig mies. Und so stellt sich auch diese junge Frau dar, die sich Sadie Smith nennt. Das ist aber nur ihr Pseudonym. Und die ist wirklich eiskalt. Sie lässt sich dann mit einem jungen Mann dieser Kommune ein, verführt ihn sozusagen. Er ist hin und weg von ihr und alles, damit sie in ein Haus ziehen kann, was nah an der Kommune dran ist, was seinen Verwandten gehört. Und sie hat sich eingehackt in das Netzwerk dieser Kommune und kann quasi die Mails abfangen. Und so kann sie lesen, was der Guru in Anführungszeichen Bruno Lacan an seine AnhängerInnen schreibt. Und dieser Bruno ist definitiv angelehnt an den realen Guy Debord. Das war ein französischer Autor und Kapitalismusgegner und Anarchist. Und der Bruno, also in dem Roman, der sinniert im Prinzip über die ganze Menschheit. Und er fängt an bei den Neandertalern. Und im Prinzip betreibt er so eine Art Menschheitskritik, auch eine Kritik der Moderne, definitiv eine Kapitalismuskritik und beschreibt, wie die Neandertaler als Gruppe zusammengelebt haben, was für Werte die damals hatten und wie sie mitnichten einfach zu reduzieren sind auf ein vielleicht primitives, einen primitiveren Mensch, sondern wirklich auch schon recht hoch entwickelt waren und im Prinzip sich das Gehirn, also unser Gehirn, seitdem auch gar nicht mehr so groß verändert hat.
Das war aber jetzt interessant.
Wirklich? Total, ach. Genau. fand ich auch sehr interessant. Und das ist jetzt so ein toller Gegensatz. Also einmal so dieses dieser Handlungsstrang, der eben ein bisschen was von so einem Agenten-Thriller hat, aber gleichzeitig oder auf der anderen Seite dann diese sehr kontemplativen Mails des Brunos, der als Aussteiger lebt in einer Höhle, nachdem sein Sohn bei einem tödlichen Unfall ums Leben gekommen ist und sich abwendet von der Gesellschaft. Eingangs sagte ich, dass das nur vordergründig dieser Thriller ist, denn eigentlich betrachtet die Autorin linke Umweltbewegungen seit den 60er Jahren und verwebt das alles in diese doch recht spannende Handlung. Aber man sollte nicht annehmen, dass das jetzt wirklich so ein rasant erzählter Text ist. Das ist es nicht. Der hat wirklich was sehr Entschleunigtes, auch wenn das auf ein bestimmtes Ereignis alles zusteuert und ich auch dann nochmal wirklich überrascht worden bin, hat es wirklich was Langsames und was sehr, sehr Kluges, was Anarchistisches, was mir sehr gut gefallen hat. Ist wirklich sehr smart, toll geschrieben. Ich habe wirklich viel mitgenommen und ein wirklich ungewöhnlicher Roman. Mhm. Also entzieht sich dann doch wieder einer Genrezuschreibung. Mhm. See der Schöpfung, Rachel Kushner, gerade auf Deutsch erschienen für 26 Euro.
Und der war auch für den Booker Prize?
Genau, der war auf der Shortliste für den Booker Prize letztes Jahr. Achso, genau, eine kleine Anmerkung vom Klappentext kann ich noch vorlesen. Das Elektrisierende an diesem Roman ist die Verknüpfung von aktueller Politik mit einer dunklen Gegengeschichte der Menschheit. Das war die Begründung der Booker Prize Jury. Ich finde, das trifft es recht gut.
Außerordentlich herausragendes Stück Literatur.
Toll. Ja, absolut.
Schön. Meins passt jetzt so leicht farblich auch zu deinem.
Oh ja,
stimmt. Das nächste, das heißt Das Echo der Sommer von Elin Anna Labba. Das ist eine schwedisch-samische Autorin, die mit ihrem Sachbuch über die Zwangsumsiedlung der Samen auch den höchsten schwedischen Literaturpreis erhalten hat und hat jetzt sozusagen dieses Sachbuch in Romanform gebracht. Und das finde ich sehr gut und sehr wichtig und ich möchte gleich einfach, weil damit ihr da draußen auch einen Eindruck bekommt, warum mich dieses Buch so begeistert, mal die ersten Sätze vorlesen. Der See stand in ihrem Zuhause. Die leuchtend blaue Tür war offen und die Farbe, der einzelnen Latten spiegelte sich im Wasser. Bewegte sich etwas? Sie reckte den Hals. Kein Wind ging. Und in der Mitternachtssonne glänzte der See wie Butter oder wie Tran. Alles schien miteinander verschmolzen. Der See und das Fjell und das Dorf. Und am Ufer, das bald kein Ufer mehr sein würde, stand Inga. Sie versuchte etwas zu sagen, konnte aber nicht. Vielleicht hatte der See auch die Sprache verschluckt. Es fühlte sich an, als schwimmen die Wörter irgendwo unter der Oberfläche und streckten die Hände nach ihr aus.
Oh, ist ja wunderschön.
Danke. Inga ist Rafnas Tochter und Rafna und ihre Schwester Anne und Inga kommen jetzt aus ihrem Winterland zurück. Also es spielt nicht in der Gegenwart. Ich habe nochmal versucht herauszufinden, ich glaube in den 40er Jahren. Und ihr Sommerland ist überschwemmt, weil, was ich bis dato, bis zu diesem Buch nicht wusste, dass Schweden versucht hat, durch die Wasserkraft Energie zu erzeugen und hat aber dadurch den Lebensort der Samen sozusagen sich einverleibt. Und als die Frauen jetzt wiederkommen, ist alles überschwemmt, auch die Koten, das sind so Hütten, in denen die Samen wohnen und damals auch nur wohnen durften. Und Rafna ist so verzweifelt, dass sie einen neuen Ort sucht, an dem sie eine Hütte baut. Eine Hütte, die dem Ganzen standhalten kann. Und das wiederum darf sie aber eigentlich nicht. Eines Tages kommt auch ein Zeitungsreporter und sie erhofft sich einfach auch auf die Lage von ihr und den anderen Anwohnern irgendwie aufmerksam zu machen. Und das geht leider nach hinten los. Wir folgen diesen drei Frauen. Inga ist am Anfang der Geschichte noch 5 Jahre alt und später ist sie dann eine Frau. Und Inga ist nicht ganz so rebellisch wie ihre Mutter, die wirklich mit allen Mitteln und Wegen versucht, dagegen anzukämpfen. Die Natur ist ihr sehr wichtig. Sie, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also mit was für einer Wertschätzung und Hochachtung dieses indigene Volk der Natur begegnet, das hatte ich so lange nicht mehr. Also es ist schon wirklich außerordentlich. Und genau, also sie erzählt die Geschichte der drei Frauen, die versuchen zu überleben und was es bedeutet, wenn ein Lebensraum zerstört wird. Ne? Einfach nur aus Profit auch. Natürlich auch für eine ökologische Stromerzeugung. Mhm. Ja.
Wow.
Mehr, also ich könnte jetzt quasi noch ausholen. Mhm. Das möchte ich aber einfach nicht, weil die Autorin ihre ganz eigene Sprache hat. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie ein Sachbuch geschrieben hat, einfach weil sie wirklich sehr, sehr bildhafte Worte findet für das, was dort eben passiert. Und man hofft bis zum Ende hin, dass Rafna gewinnen wird, den Kampf gewinnen wird. Das werde ich an der Stelle nicht verraten, aber dieses Buch hat ein sehr, sehr lautes Echo und es ist auch gleichzeitig nochmal wieder so ein Fingerzeig auf sehr sachte Art und Weise mit der Natur behutsam umzugehen.
Mhm. Ja, also. Und davon brauchen wir wirklich viel. Ne? Wir brauchen diese Erinnerungen und Fingerzeige.
Genau.
Ja, wie wir wissen, brauchen wir die. Und was für ein wichtiges Buch. Also, weißt du, ob es dieses Sachbuch von ihr, ob das übersetzt ist auch?
Ich glaube nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es noch den Weg dann zu uns finden wird. Ne? Und du siehst hier, ich habe hier auch schon wieder viele Zeichen drin gesetzt. Also es ist ein Buch für alle, die natürlich skandinavische Literatur mögen, Familiengeschichten. Einziges Manko, wurde auch schon an anderer Stelle erwähnt, fand ich jetzt nicht wirklich so schlimm. Sie hat einzelne samische Ausdrücke mit einfließen lassen in die Dialoge. Und am Anfang ist es so ein bisschen befremdlich, es wäre irgendwie schön gewesen, wenn der Verlag da ein Glossar hinten angehangen hätte. Aber wenn du dich da reinbegibst, dann erkennst du auch den Sinn des Ganzen. Und ich finde es letztlich gut, dass es so ein Mix aus der deutschen und der samischen Sprache geworden ist. Ne? Also es muss auch eine unglaublich tolle Übersetzerinnenarbeit von Hannah Kranz gewesen sein. Also ja, also es ist ein Schatz, auch ein Buch, in das man sich quasi hineinfallen lassen kann. Also nicht eins, um mal eben in der U-Bahn das durchzulesen, sondern fürs Wochenende oder für den Urlaub, für ein verlängertes Wochenende.
Ja, schön.
Ganz, ganz fein. Ein kleiner Schatz.
Toll. Ja, Überleitung zum nächsten Buch. Irgendwie schwierig. Ja, ich sage einfach, wie es ist. Es heißt Der Schlechter.
Ja,
im Original schon. Butcher. Geschrieben hat es Joyce Carol Oates. Und der titelgebende Schlechter ist wirklich auch, das ist Programm in diesem Buch. Es ist tatsächlich ein Schocker. Und es hat mich wirklich einige Male sehr, sehr abgestoßen.
Und wie kam es dann, dass du wieder reingefallen bist, wenn es dich abgestoßen hat?
Es ist im Prinzip geschrieben, als würde jemand ein Zeugnis ablegen. Und ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, Zeugin zu sein von dem, was passiert ist, so oder so ähnlich. Joyce Carol Oates hat sich nämlich einen Arzt vorgenommen. Die Handlung setzt ein 1835 in New Jersey, in den USA. Und da ist er gerade in seiner Ausbildung und ist ein unglaublich schlechter Student, muss man sagen. Das findet auch sein Doktorvater, aber irgendwie wurschelt er sich so durch. Und durch viele Zufälle und noch mehr Durchwurstelung gelangt er an ein Sanatorium. Das ist ein reines Frauensanatorium und zwar für Verrückte. So wurden sie auf jeden Fall genannt. Und er ist erstmal angestellt und einer seiner entfernten Verwandten ist dort der Direktor dieser Klinik, für den er eine ganz, ganz große Hochachtung empfindet. Und in seiner eigenen Familie ist er eh immer so ein bisschen auf dem Abstellgleis und sein Bruder ist ein viel, viel besserer Arzt, ein viel bedeutenderer Arzt und er fühlt sich immer so ein bisschen so ein bisschen außerhalb von seiner Familie. Jedenfalls wieder durch einen Zufall wird er der Direktor dieser Klinik, weil sein Verwandter durch mysteriöse Umstände zu Tode kommt. Und er hat schon so einen gewissen Altruismus, den er auch an den Tag legt, aber das dauert nicht lang und den wirft er völlig über Bord. Und im Vordergrund steht nur noch sein Vorankommen als Arzt, Veröffentlichungen, die er tätigen kann in Fachzeitschriften und sein Renommee, was er unbedingt ausbauen möchte. Und das geht zulasten der Insassinnen. Und das ist wirklich ein Schreckenskabinett, was er dann da im Prinzip gründet. Also es gibt ja dann diese verschiedenen Schwierigkeiten oder Schwere, gerade der psychisch belasteten Frauen und die sehr schweren Fälle, die sind eben in so einer geschlossenen Abteilung. Und schlussendlich ist es auch eine Abteilung, wo im Prinzip kein anderer mehr reinkommt, also nicht mal mehr andere Mitarbeitende, weil er da wirklich sein Regime hat und er möchte nicht, dass das irgendwie auffliegt und das Konsequenzen haben könnte. Und die schlimmste Konsequenz für ihn wäre, dass er nicht weiter forschen kann, weil er experimentiert am lebenden Subjekt. Er nennt sich dann auch den Vater der Gynopsychologie. Im Prinzip geht es darum, Frauen zu heilen von der viel beschriebenen Hysterie. Ehemänner, die ihre Frauen einweisen, weil die keine sexuelle Lust empfinden oder zu viel sexuelle Lust empfinden oder auf gar nichts mehr Lust haben oder ihre Kinder nicht richtig versorgen oder einfach zu laut sind, zu viel weinen, wie auch immer. Und dann fängt er an, rum zu experimentieren und er nimmt einer Frau schon auch mal den Uterus. Er hat eine Gehilfin, eine Deutsche, die als Krankenschwester arbeitet, Gretel, die ihm sehr treu zur Seite steht. Und es gibt noch eine junge Irin, Bridget Keneally, die von ihrer eigenen Mutter in den Dienst verkauft wurde, in dieser Klinik. Und bis sie entlassen wird von diesem Dienst, ist sie wirklich auf Gedeih und Verderb auch diesem Direktor ausgeliefert. Und sie ist eine Albino. Und er findet sie unglaublich faszinierend, er findet sie auch sehr anregend und nimmt sie quasi unter seine Fittiche. Und letzten Endes ist aber auch genau diese junge Bridget diejenige, die ihm zum Verhängnis wird. Also dieses Buch, ich sagte es schon, ist abstoßend. Das ist es wirklich, weil Joyce Carol Oates sich wirklich nicht scheut, auch ganz detailliert zu beschreiben, was passiert. Frauen wurden unter anderem auch Zähne entnommen, weil auch da vermutet wurde, das könnte auch dazu beitragen, dass sie weniger hysterisch sind. Und es wurde auch angenommen, dass diese Frauen, die psychische Probleme haben, auch gar nicht so schmerzempfindlich sind. Daher wurde bei ihnen auch öfter mal auf Betäubung verzichtet, weil diese waren dann den Bessergestellten vorenthalten, den Frauen aus der besseren Gesellschaft. Es passiert so viel in diesem Buch und es ist wirklich so, so schrecklich und gleichzeitig natürlich gibt es immer wieder Hoffnungsschimmer. Und das Ende, was ich natürlich jetzt nicht erzählen werde, das entlohnt einen wirklich für all diesen Schrecken, die man bis dahin gelesen hat. Weil es nämlich Gerechtigkeit gibt, so viel will ich sagen. Und das ist auch ganz geschickt erzählt, nämlich von seinem Sohn. Und der hat Aufzeichnungen gemacht, beziehungsweise hat Aufzeichnungen gefunden von seinem Vater, die wir lesen können. Und im letzten Teil können wir auch Aufzeichnungen dieser Bridget Keneally lesen, die nämlich noch lesen und schreiben gelernt hat, obwohl sie wirklich völlig abgeschrieben war als Iren, damals fast so schlimm wie schwarz zu sein, wurde sie wirklich sehr unmenschlich behandelt. Also es ist ein Ermächtigungsroman, aber vor allen Dingen ist es wirklich erst einmal ein Zeugnis, die Figur dieses Silas Aloysius Weir, wie er heißt, ist angelehnt an zwei Ärzte, die es gegeben hat, die auch in so einer Art Asylum gearbeitet haben. Es gibt die schrecklichsten Dinge und natürlich ist es nicht schön, darüber zu lesen, aber es ist wahnsinnig wichtig. Und literarisch ist das unglaublich gut gemacht.
Das wollte ich dich gerade fragen, ob das auf einer wahren Begebenheit beruht.
Genau.
Und hast du mir da ja die Frage schon vorweggenommen. Ja.
Genau.
Was ich mich bei dem Ganzen immer frage, wie hält denn eine Autorin das aus? Also
das zu schreiben,
ja,
ne? Ja, ganz genau. Ja. Also das stelle ich mir auch wirklich gar nicht ohne vor. Wie gesagt, das zu lesen ist es auch nicht. Trotzdem spreche ich eine unbedingte Leseempfehlung aus.
Das würde sich ja auch sehr gut für Lesekreise anbieten,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Also
es ist kein Buch, mit dem man allein gelassen werden möchte.
Richtig, man möchte schon drüber sprechen. Ich weiß, dass unsere Chefin Anne-Rose Beurich das Buch auch mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat, aber ich hoffe, ich kann mit ihr darüber sprechen. Und ich hoffe, es findet eine Leserschaft, weil es, wie gesagt, wirklich sehr, sehr wichtig ist und wirklich auch toll gemacht.
Ach, großartig.
Also literarisch auch echt wertvoll, finde ich.
Ich spüre jetzt irgendwie in mir auch so eine, also während du erzählt hast, ne, also
meine so eine Resonanz.
Ja, total. Faszinierend. Ja, schön.
Wie geht es weiter?
Jetzt geht es weniger hell weiter, aber trotzdem auch genauso beeindruckend. Wir tauchen jetzt ein, in die Welt von Tom Kettle. Tom Kettle ist die Hauptfigur in Sebastian Barrys Kriminalroman Jenseits aller Zeit. Und dieser Herr hat ja über 40 Jahre lang gearbeitet als Kriminalkommissar und lebt jetzt in so einem kleinen irischen Städtchen an der Westküste, sitzt am liebsten in seinem Korbsessel, schaut nach draußen, sinniert über das Leben und plötzlich klingelt es an der Tür. Seltsam. Tom ist überrascht, klingelt nochmal, okay. Also erhebt er sich und öffnet die Tür. Dort stehen zwei jüngere Herren, das sind zwei Polizisten. Er bittet sie hinein und zunächst einmal wird so ein bisschen herumschlawenzelt. Man spricht über dieses und jenes und die Zeit schreitet voran. Und irgendwann rücken sie mit der Sprache raus. Sie sind zu ihm gekommen, weil es um ein bisher nicht aufgeklärten Mordfall geht, der 30 Jahre lang zurückliegt und sie wollen da jetzt quasi weiter ermitteln. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass unser Held tatsächlich auch mit involviert ist. Denn was Sebastian Barry hier aufdröselt, wirklich ganz raffiniert und sehr, sehr geschmeidig, weil es fängt an wirklich mit einer atmosphärischen, sehr unterhaltenen Atmosphäre und es wird immer düsterer, denn es geht um den Missbrauch der katholischen Kirche in Irland, die ja nie aufgeklärt worden ist oder die Täter wurden ja nie bestraft. Und so viel darf ich vorweg verraten. Toms Frau ist ein Opfer geworden. Was das mit der Familie gemacht hat, was das mit ihr gemacht hat, davon erzählt dieses Buch, aber es macht noch viel mehr, denn Tom ist nicht die einzige Figur. Ne? Also er lebt in so einer alten Villa, hat dort eine Wohnung und hat auch noch Nachbarn verschiedenster Natur, mit denen er ins Gespräch kommt. Und was ich an den Roman von dem irischen Autor so schätze, ist, der hat so ein Gespür für eigensinnige Charaktere, die man unwillkürlich ins Herz schließt. Gleichzeitig ist er auch ein beeindruckender Erzähler und seine deutsche Stimme, Hans-Christian Oeser, der ihn ja zeitlebens übersetzt, dem gelingt es, diese Töne auch zu übersetzen, und wir erleben eine tatsächliche Vielfalt. Wir erleben nachdenkliche Momente, wir erleben aber auch sinnliche, von der Natur durchzogenen Stimmungen, und der Autor lichtet alle Nuancen des Lebens ab, und all diejenigen, die von einem Kriminalroman mehr als nur so einen schnellen Plot erwarten, sondern etwas, was etwas, das in ihnen etwas auslöst, oder wenn ihr oder sie dort draußen irgendwie ein Buch suchen, über das sie auch sprechen möchten, jenseits aller Zeit bietet sich dafür hervorragend an. Also ja, meine große Empfehlung.
Und auch wieder, es klärt ja auch auf, ne? Also es beschäftigt sich eben auch mit.
Das war mir so gar nicht bewusst. Mhm. Also natürlich habe ich die Konflikte in Irland mitbekommen und ein bisschen Geschichte. Ich lese ja nicht wenige irische.
Genau.
Aber das war mir in dem Maße so gar nicht bewusst.
Toll.
Wahnsinn. Ja. Schön in Leinen gebunden.
Ich wollte es gerade sagen, sieht auch noch toll aus, wie immer, Steidl und Sebastian Barry. Das habe ich noch nicht gelesen, aber er schreibt wirklich großartig.
Ja.
Toll. Gut, dann kommen wir zum letzten Buch für heute. Und es wird auf jeden Fall nochmal zuversichtlich. Es ist kein Roman, es ist ein Sachbuch, würde ich es auch gar nicht nennen. Es sind Essays unter dem Titel Umwege von Rebecca Solnit, eine amerikanische Autorin, Essayistin und Aktivistin. Eine sehr, sehr kluge Person. Und ich habe es tatsächlich zugegebenermaßen noch nicht ganz durchgelesen, aber das ist auch gar nicht schlimm. Es sind ja wirklich verschiedene Essays, die immer unter Oberbegriffen zusammengefasst sind. Und gleich der erste Essay hatte mich. Worum geht's? Also ein roter Faden ist definitiv, das ist schon titelgebend, sind die Umwege. Rebecca Solnit argumentiert, dass ein Beispiel, sie ist draußen und geht Pilze sammeln, und sie könnte jetzt einfach von A nach B gehen und auf dem Weg, wo sie weiß, dass sie Pilze finden wird, aber sie lässt sich treiben. Sie hält an, guckt, was für Pilze das sind, dann geht ihr Blick nach rechts, nach links, sie macht noch einen kleinen Abstecher und kann eine ganz andere Perspektive einnehmen, als wenn sie nur diesen geraden Weg gegangen wäre. Also Umwege, die unseren Blick manchmal eigentlich erst klar werden lassen für das, was das Ziel sein soll. Und im übertragenen Sinn argumentiert sie, manchmal erscheinen ja gesellschaftliche Entwicklungen unglaublich langsam. Und dann könnte man meinen, sie passieren erst gar nicht. Und sie schreibt davon, dass eine Freundin mal neulich zu ihr sagte, ach, der Feminismus ist doch irgendwie, also da ist überhaupt nicht viel passiert. Und sie sagt, bitte was? Sie fand das ganz interessant, diese Wahrnehmung. Und natürlich ist unfassbar viel passiert. Und gerade wenn wir natürlich uns die Geschichte des Feminismus angucken und natürlich auch, wie wir das ja tun, viel lesen, auch historische Romane, die es ja zum Glück gibt, auch wo es genau darum geht. Natürlich hat sich wahnsinnig viel getan. Aber gerade diese großen und wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen und Umbrüche brauchen eben auch ihre Zeit. Und man darf wirklich nicht annehmen oder man sollte nicht annehmen, dass nichts passiert. Es passiert die ganze Zeit was. Und es ist wichtig, das auch zu verstehen, um dann dahin zu kommen, dass man eine aktive Teilhabe haben kann. Diese Einstellung, ach, es passiert ja irgendwie eh nichts. Dementsprechend muss ich ja eigentlich auch gar nicht erst irgendwas tun, damit mich anstrengen, weil es bringt ja alles nichts. Also davon möglichst wegkommen und auch Ungewissheiten aushalten. Einen Umweg gehen. Sie schreibt von der Schildkrötenperspektive statt einer Eintagsfliegenperspektive.
Das ist ja ein interessantes Schildkröten.
Total, weil Schildkröten, wie wir wissen, zumindest einige, diese Riesenschildkröten werden ja wirklich sehr, sehr alt. Dementsprechend erleben diese Schildkröten wirklich viel in ihrem Leben, sehen viele andere Dinge kommen und gehen. Und für uns sind Schildkröten ja irgendwie auch der Inbegriff der Langsamkeit. Heißt ja aber nicht, dass sie sich nicht ständig weiterentwickeln würden oder einfach ihren Weg gehen. Also Schildkrötenperspektive. Innehalten und abschweifen, auch gedanklich, nicht den einfachsten Denkweg gehen, sondern sich wirklich auch leiten lassen von Dingen, die man vielleicht im ersten Moment abtun will, als, hey, was ist das denn für ein Quatsch? Nee, einfach mal hingucken, gucken, was es mit einem macht, ob es eine Resonanz gibt. Auf die Gesellschaft bezogen, sagt sie, Kooperativität statt und Kollektivität statt Kompetitivität. Ganz, ganz wichtig. Also weg von diesem, wir Menschen als Inseln, als Individuen, von dieser Meritokratie hin zu zum Kollektiven, zum Kooperativen. Wir können stark sein, wenn wir einfach auch viele sind. Wir können uns zusammentun und haben dann wirklich eine Handlungsmacht. Also weg von dieser Vereinzelung. Weiterhin übt sie Kritik an Milliardären als demokratiegefährdend. Kritik an der Linearität, die für viele irgendwie so der Gang zu sein scheint, wo natürlich auch Rechte dann eben reinkommen und einfache Lösungen bieten, schnelle Wege, Abkürzungen, die aber eben in den allermeisten Fällen absolut nicht zu den Zielen führen, die wir doch als Menschheit im Prinzip wollen. Es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit, um Feminismus.
Also viele Themen hat sie da drin.
Wahnsinnig, oder? Viele Themen. Und das Buch, finde ich, liest sich tatsächlich auch ein bisschen, oder ist diese Geschichten oder Essays lesen sich tatsächlich auch wie Umwege. Sie fängt ein Essay an, dann schweift sie ab und schafft es immer wieder, am Ende dahin zurückzukommen, wo sie angefangen hat. Also wirklich unglaublich beeindruckend und sehr, sehr inspirierend. Und wirklich absolut zuversichtlich machend. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Umwege. Nehmt euch die Zeit dafür.
Es sieht auch fantastisch aus, finde ich.
Finde ich auch. Im Rowohlt Verlag erschienen, gerade auf Deutsch. Lohnt sich sehr.
Ach, vielen Dank, liebe Sarah.
Ich danke dir, liebe Simone. Wir haben ziemlich lang geredet, ja, ne?
Ich wollte aber noch eine Sache erzählen oder sagen. Damit wollte ich eigentlich anfangen. Ich wollte mich bei dir ganz, ganz doll bedanken für deine beiden Buchtipps, das Ministerium der Zeit. Oh. Und die Bärenpflücker, ich sage mal Bärenpflücker, Bärenpflücken.
Bärenpflücken, genau.
Linda Peters. Und das bringt mich nochmal gleich zu einem Hinweis.
Oh ja, stimmt.
Dass wir nämlich am 13. Juni haben wir die Übersetzerin Brigitte Jakobait hier und Cornelius Hartz, der Übersetzer von Liz Moore.
Oh ja, der Gott des Waldes.
Genau. Mhm.
Toll.
Ja. Genau.
Das wird toll.
Das denke ich auch. Schön. Ja, also kommen wir mal zum Ende.
Genau.
Der nächste Podcast ist dann am 6. Juli, das ist ein Sonntag. Und wir wünschen bis dahin bereichernde, inspirierende, nachdenkliche, hoffnungsfrohen Lektüren.
Mhm. Und schön viel Sonne und ja, gut, Regen natürlich auch, aber auch wieder Sonne.
Tschüss.
Tschüss.